Bayern 2, reden wir über unsere Gesellschaft.
Und das möchten wir am heutigen Morgen tun, und zwar mit Professor Joost van Loon.
Bayern 2, zur Person.
Warum tun Menschen, was sie tun? Diese Frage hat Joost van Loon schon früh umgetrieben und ihn nach einem Umweg über die Psychologie zur Soziologie gebracht. Dass der Niederländer in Bayern gelandet ist, hat mit dem berühmten Münchner Soziologen Ulrich Beck zu tun. An dessen Lehrstuhl war Joost van Loon 2007 Gastprofessor und erfuhr überhaupt erst, dass es da diese Stadt im Altmühltal namens Eichstätt mitsamt eigener Universität gibt. Seit 2010 ist er dort Professor für allgemeine Soziologie und soziologische Theorie. Und zwar mit Leib und Seele. Er habe einen schönen Beruf, sagt er, jeden Tag gebe es neue Herausforderungen. Er, der Lehrende, lerne ständig dazu, von den Studierenden ebenso wie von seinem Team. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Risikoforschung. Ausführlich hat er sich auch schon mit dem Thema Dorfsoziologie beschäftigt, speziell mit dem Einfluss neuer Technologien auf das Dorfleben.
Dann sage ich einen schönen guten Morgen, Herr van Loon.
Guten Morgen.
Jetzt wissen wir, wie Sie zu uns ins schöne Bayern gekommen sind als Niederländer. Traditionell ist es ja so, dass die Niederlande, aber auch Bayern, schon ziemlich ländlich geprägte Regionen sind, glaube ich, darf man so sagen. Ist das das, was Sie überhaupt als Niederländer in Bayern aushalten lässt?
Naja, ich komme selbst in Holland nicht aus dem Dorf, sondern aus dem Stadt, bin da geboren. So, für mich war der Umzug nach Bayern schon eine riesen Herausforderung, weil wir in Eichstätt keine Wohnung bekommen haben und auf dem Land ziehen müssten. Und da war das doch einigermaßen anders, als ich gewohnt war.
Und was unterscheidet jetzt, wenn wir mal das dörfliche Leben nehmen, das ist ja auch eines Ihrer Hauptthemen, Unterschied Stadt-Land, soziale Gerechtigkeit. Was unterscheidet jetzt zum Beispiel einen Ort wie Eichstätt von einem ungefähr gleichen Ort, sage ich mal, in den Niederlanden?
So, von gleichen Ort, also dann, da sind doch die Unterschiede schon klar. In Eichstätt wird zum Beispiel viel gegrüßt auf der Straße, auch Leute, die einander nicht kennen, grüßen einander. Eichstätt ist auch stark kirchlich geprägt, so, es gibt viele Kirchen, es gibt viele Orten. So, das ist schon eine Ausnahme, aber das würde überall in der Welt wahrscheinlich ein bisschen Ausnahme sein. So, Eichstätt ist vielleicht nicht so ein guter Vergleichspunkt. Ich wohne im Dorf und da ist es klar, dass man alle kennt. Das bedeutet, alles, was zu Hause passiert, wird im Dorf auch geteilt. So hat zum Beispiel vor ein paar Wochen bei mir ein Auto gebrannt und das wusste das ganze Dorf schon, bevor überhaupt der Feuerwehr da war.
Das muss man aber mögen. Also es ist auf der einen Seite natürlich eine Zuwendung besonderer Art. Auf der anderen Seite kann das ja auch kippen in Übergriffigkeit, oder?
Naja, also Anonymität hat man nicht. Ja. So, wenn man zum Beispiel Dinge macht, die vielleicht von der Gemeinschaft nicht so akzeptiert werden, dann bekommt man die Rechnung natürlich schon. Weil zum Beispiel Lügen oder jemand betrügen oder so, das wird sofort bestraft.
Sie erforschen ja auch, wie sich dörfliches Leben hier bei uns im Freistaat in den letzten Jahrzehnten verändert hat und auch welche neuen Technologien da den stärksten Einfluss hatten. Was würden Sie sagen?
Ja, natürlich sind die Kabeln, die gelegt worden sind, um schnelleres Internet zu bekommen, haben einen riesen Einfluss gehabt, zum Beispiel auf Fernsehschauen. Also Fernsehen gibt nicht nur die Hauptsender, sondern wird auch viel über Netflix geschaut und viel auch über Internet geschaut. Mhm. Und das bedeutet zum Beispiel, dass die allgemeine Programmierung, womit man eine Gesellschaft, sagen wir mal, ein bisschen steuern kann und beeinflussen kann, allgemeine Gesprächspunkte halten kann, die werden natürlich ziemlich schnell zerstört durch ein Medium, das sich eigentlich einschalten und ausschalten lässt, wenn die Leute das wollen. So, das hat einen riesen Einfluss auf, was zum Beispiel am Stammtisch besprochen wird, weil nicht alle bekommen alles so mit.
Wie blicken Sie als Niederländer auf die soziale Gerechtigkeit in Bayern?
Die ist ganz speziell, würde ich sagen. Also Bayern ist bekannt, dass ein konservativer Staat ist mit einer konservativen Kultur, eine bestimmte Art geprägt von Christentum, würde ich sagen, aber eine bestimmte Art von Christentum. Das bedeutet, das kann man nicht überall so erwarten. Gleichzeitig aber ist die Hilfsbereitschaft und die Kommunalität hier ziemlich groß. Das bedeutet, dass, sag mal, anders als vielleicht woanders in Deutschland, wo man auf Behörden schaut und Prozedere schaut und so weiter, wird in Bayern dann eher schneller, sag mal, auf persönliche Basis Hilfe geleistet.
Eines Ihrer Spezialthemen ist ja auch die Risikoforschung. Mhm. Was heißt das eigentlich genau?
Naja, wenn man so denkt, dass man für früher vielleicht auf Traditionen zurückfallen konnte, was zu entscheiden war. Was ist meine Rolle als Vater oder als Mann oder als Kind und so weiter. Dann war Tradition schon ausreichend, um Antworten zu liefern, sozusagen. Man kann aus Tradition eigentlich schon ziemlich gut entscheiden, was zu tun wäre. Mhm. Das hat sich aber in den letzten 40, 50 Jahren radikal geändert, weil durch Konsum werden fast alle Entscheidungen Privatentscheidungen und die Konsequenzen davon natürlich auch. Und dann kriegt man diese Probleme zum Beispiel, denken Sie mal an eine Verhütungspille. Durch die Verhütungspille entsteht eine Entscheidung, möchte ich ein Kind haben oder nicht. Vor der Verhütungspille war das eher etwas weniger der Fall. So, das bedeutet, mit neuen Produkten, neuen Technologien, neuen Konsummitteln und vor allem durch Konsum entstehen Entscheidungsmomente, die es früher nicht gegeben hat. Und aus diesen Entscheidungen entsteht dann Risikobewusstsein. Aber das ist auf individueller Ebene. Gleichzeitig sehen wir das natürlich auch in Bezug auf industrielle Produktion und so weiter. Dass da technologische Innovationen Konsequenzen haben, die wir auch nicht vorhersehen konnten. Mhm. Und deswegen sieht man auch, dass dort Entscheidungen getroffen werden müssen, ohne dass man wirklich die Konsequenzen davon wirklich einsehen kann oder kennen kann oder antizipieren kann.
Wo liegt die Lösung?
Dafür gibt es keine Lösung. Also die Lösung liegt nicht im System selbst. Das System selbst treibt nur mehr Innovationen, schnellere Entscheidungen, größere Unsicherheiten an. Also das heißt, ist, wo das Geld liegt, sozusagen. So die einzige Lösung ist eigentlich langsamer machen und weniger groß, sondern eher klein denken.
Und was heißt das fürs tägliche Leben?
Dass wir immer mehr Risiken Verantwortung tragen.
Und bewerten müssen. Also das heißt, eine Entscheidungsneurose darf man nicht haben.
Nein, so man muss auch immer entscheiden. Und entscheiden ist scheiden und scheiden tut weh. So, das bedeutet, wir werden auch die Schmerzen erfahren dadurch. Und selbst zur Verantwortung tragen müssen. Denken Sie mal an Covid. Ja, das war eine riesen Entscheidungsgrundlage. Mhm. Mache ich das nicht? Gehe ich fort, gehe ich nicht fort? Maske, Impfung und so weiter und so weiter. Alles würde Entscheidungen.
Ist der Mensch dafür gar nicht gemacht? Weil es war ja eine sehr, sehr schwierige und eine heikle Zeit. Dadurch, dass eben Entscheidungen immer privater werden und jeder es für sich bewertet hat.
Ja.
Das also ist Aufgabe des Staates sehen Sie dann nicht?
Nein, so natürlich gibt es immer Aufgaben des Staates im Sinne von alles, wofür ich keine Verantwortung tragen möchte, soll der Staat übernehmen.
Ja.
Also das bleibt so. Aber dann merkt man auch, dass der Staat einfach so ein Abfallmülltonne eigentlich wird von alles, was wir nicht selber machen wollen oder können. Und dann redet man gerne über Eigenverantwortung, bis es natürlich was kostet, bis es natürlich dafür auch die Verantwortung übernommen werden muss und dann auch Rechenschaft abgegeben muss. Dann wird es auf einmal anders. Ich würde nicht sagen, wir sind da nicht früher gemacht. Ich würde nur sagen, es geht viel schneller, als wir uns anpassen können.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute Morgen Zeit für uns genommen haben, für diese interessanten Anregungen und Aspekte. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Kein Professor
Joost van Loon.
Danke.